Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Röntgen von der Heide. Viel Spaß!
Größtes Projekt ist die Zukunft Nahverkehr. Wir sind jetzt gerade auf dieser Messe hier in Berlin. Da hat gerade noch mal einer der DB gesagt, uns vorgestellt als, hier, das sind doch Mama und Papa der ZNV. Das ist irgendwie schön. Da kriege ich tatsächlich so ein bisschen leicht Röte im Gesicht und ein bisschen Gänsehaut, weil das eine sehr intensive und tolle Zeit schon war und ich auch fest daran glaube, dass da noch richtig viel Potenzial drinsteckt. Ich finde so wichtig, nicht dahin zu fahren und zu sagen, ah geil, jetzt muss ich das kopieren, weil ich habe jetzt hier was gesehen. Sondern es geht ja darum, für sich daraus zu lernen, zu sehen, was davon funktioniert richtig gut für die und für uns und was funktioniert vielleicht auch nicht und wie kann ich irgendwie Teile, die ich jetzt erlebt habe, bei mir irgendwie anwendbar machen. Und da gehört für mich dann auch noch dazu, überhaupt selber diesen Zukunftsmuskel zu trainieren und immer die Vorausschau auch irgendwo zu etablieren im Alltag.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute am Freitag, den 18. Oktober, Episode 266 mittlerweile. Und wir haben uns ja schon in diesem Jahr oft über die Frage unterhalten, welche Future Skills, also welche Zukunftskompetenzen jetzt wichtig werden in einer Zeit, in der nicht nur die Technologien immer interessanter und auch prägender werden für uns und unsere Arbeitswelt, sondern in der auch die Krisen sich aneinander reihen. Und da kommt es auf Kreativität an. Doch wie sind wir kreativ in unserer Arbeit? Wie entwickeln wir neue Ideen und Konzepte? Damit kennt sich mein heutiger Gast extrem gut aus. Freue mich sehr, dass Röntgen von der Heide heute bei mir ist. Röntgen ist Co-Founder von D-Drift, dem Studio für Kreativkonzepte. Er begleitet mit seiner Partnerin Beke Fahrenbach Unternehmen in genau der Frage, wie man eigentlich auch auf neue Ideen kommt und wie man die auch im laufenden Betrieb auf die Bühne bekommt. Bühne ist auch nochmal ein schönes Stichwort, denn wir sprechen auch über Röntges Story. Er war eine Zeit lang im Theater und teilt, wie diese Faszination Theater ihn geprägt hat und was das auch mit der heutigen Arbeitswelt zu tun hat. Außerdem ist Röntgen Speaker, er hält Vorträge über seine Reisen, die er auch gemacht hat. Gemeinsam mit Beke unter der Überschrift Inspired Experience bringen sie inspirierende Keynotes auf die Bühne und stellen Events sozusagen auf die Beine, die inspirieren und neugierig machen und somit auch Kreativität erst so richtig ermöglichen. Röntgen ist also auch Mitinitiator von Zukunft Nahverkehr. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, Zukunft Nahverkehr ist also ein Forum, es aktiviert, vernetzt und macht auch die Zukunft der Mobilität sozusagen zum Gesprächsthema als gemeinschaftliche Initiative für mehr öffentliche Mobilität. Und hier ist zuletzt ein spannender Film entstanden, eine Dokumentation, nämlich Human Ride. Der prämierte Regisseur Christian Gründling, der ja hier auch schon zu Gast im New Work Chat war, der hat diese tolle Dokumentation gedreht. Sie ist also durch Zukunft Nahverkehr realisiert worden und auch darüber sprechen wir natürlich in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall beim Recorden. Ich glaube, das hört man auch. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Röntgen heute da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen, herbstlichen Rostock.
Ja, schön hier zu sein. Liebe Grüße zurück.
Aus der Hauptstadt, ne?
Ja, genau. Ich bin in Berlin.
Nur heute oder bist du gerade für eine Zeit dort?
Ich bin schon ein paar Tage hier und auch noch ein paar Tage. Einer unserer größten Kunden, die DB, hat hier eine, also die InnoTrans-Messe, eine Verkehrsleittechnik-Messe. Sehr weirde Veranstaltung, aber wir machen eine sehr schöne Abendveranstaltung heute.
Ah ja. Bist du gerne in Berlin oder bist du auch froh wieder, wenn du raus bist?
Beides ja. ich bin wirklich sehr gerne in dieser Stadt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass beide Städte, Hamburg und Berlin, voneinander profitieren und unter anderem halte ich das für die beste ICE-Verbindung, die wir haben, mit irgendwie ein, dreiviertel Stunde
noch
ohne Stop.
Das ja, ich weiß, jetzt demnächst.
Ja, genau, es dauert auch jetzt schon ein bisschen länger, aber reden wir mal so vom Idealzustand eigentlich, den es ja vor allem die letzten Jahre auch in meiner Wahrnehmung, den zumindest ziemlich zuverlässig irgendwie gab. Mag ich das total gerne, zwischen diesen beiden Städten hin und her zu fahren und mache das auch oft, aber ich bin schon überzeugter Hamburger.
Ich bin ja auch öfter in Berlin und dann bekomme ich immer den Satz, also ich bin eher Typ Hamburg, also höre ich zumindest öfter hier aus den nordischen Gefilden, wobei es für mich auch kein Entweder-Oder ist. Es hat beides was, es ist halt anders, ne?
Voll, total. Und ich meine das halt echt ernst, dass ich finde, dass das so, da irgendwie hinzufahren, kann auch ein geiler kurzer Ausbruch sein. So, ne? Also ich fahre da hin, weil ich da irgendwie Termine habe, ich fahre da hin, weil ich gezielt da irgendwie was mache oder erleben will, aber ich kann da auch hinfahren, um einfach zu sagen, so ey, lass uns mal einfach ein Wochenende in einem komplett anderen Umfeld verbringen und mal gucken, was passiert. So, das geht ja in Berlin auf jeden Fall gut.
Ja. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben das ja auch schon eine Weile vorgehabt. Schön, dass es heute klappt. Ich habe viele Fragen und du stellst ja auch gerne Fragen. Mal sehen, vielleicht ist auch noch mal eine in die andere Richtung. Eure Firma, die kommt ja aus dem Plattdeutschen, habe ich gelernt, ne? Ist das richtig?
Mhm, genau. Ja, genau. The Drift, der ist der plattdeutsche Artikel quasi und Drift ist so für Drift haben. Also die haben Drift, die haben Tatkraft, Leidenschaft, Antrieb, wäre so die Übersetzung, genau.
Und deswegen habe ich jetzt mal meine Einstiegsfrage als plattdeutsche Frage mitgebracht. Ich habe sie im Translator auf Plattdeutsch übersetzen lassen.
Geil, mega.
Ich hoffe, ich krieg's hin. Wo willst du mein elfjährig Tochter verklaren, was du so tun deist?
Ja, mal. Ich wollte es irgendwie jetzt versuchen, auf Plattdeutsch
ein bisschen
zumindest anzuleben. Doch, wobei das, also erste Story aus quasi aus dem Nähkästchen, oder wie heißt das, aus dem Privatkästchen. Ich habe tatsächlich mal in einem plattdeutschen Schultheater mitgespielt. Es war nur einmal, aber ich glaube schon, dass ich auch mit entschieden hatte. Also ich glaube, ich hätte noch mal gedurft, aber gerade kommt nicht so richtig viel in meinen Kopf dazu. Deshalb versuche ich es auf Hochdeutsch.
Mach mal.
Wobei ich ja da auch immer höre, dass das irgendwie viel hochdeutscher oder plattdeutscher klingt, als mir eigentlich bewusst ist. Also es hören ja auch immer Leute sofort raus. Aber genau, richtig gerne mache ich das, weil ich ja eigentlich finde, dass ich dann mal sagen kann, wie es wirklich ist,
ja.
Was ich da so mache. In meinem Fall vielleicht auch manche das gar nicht so als Arbeit sehen würden, weil was mache ich? Das eine ist, dass ich Menschen kennenlernen darf und die dann mit anderen vernetzen darf. Das andere ist, dass ich Ideen finden darf. Also ich suche Ideen und bin einfach neugierig unterwegs und darf dann auch selber Ideen entwickeln. Und dann begleite ich halt meine Kunden und das sind irgendwie Firmen mit zum Beispiel Teams, die ich dann begleite, dass solche Ideen auch wirklich wahr werden. Und wir nochmal gucken, ist die Idee eigentlich wirklich so gut, wie wir dachten? Wie können wir die mit anderen Ideen vernetzen? Wie würde die Firma davon sprechen, eine Strategie draus oder ein Konzept draus? Und dass das dann am Ende auch wirklich wahr wird, diese Idee. Da begleite ich sie dann und finde dann zum Beispiel Partner, die das umsetzen. Und ich glaube, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
Ich glaube, Mathilda, das ist ja unsere mittlere Tochter, die wird jetzt vermutlich fragen, wie kann man damit Geld verdienen?
Ja, genau. Deshalb, Mathilda, würde ich das auch nach außen erzähle ich das immer ein bisschen anders, weil leider die Leute, die oft auf Geld sitzen, das ein bisschen anders verpackt brauchen. Aber das kann man dann ganz gut, weil sich alle eigentlich fragen, wie begegnen wir eigentlich der sich die ganze Zeit verändernden Zeit und was wollen wir in Zukunft eigentlich noch machen oder wie sieht die Zukunft überhaupt auch aus? Das ist Teil meiner Arbeit, irgendwie mit Menschen gemeinsam zu gucken, wie das morgen aussieht, weil da würde ich auch Mathilda dann unbedingt zu motivieren, kannst auch du das, Mathilda, heute schon sehen, was da eigentlich morgen kommt, weil das können wir alle, aber genau wissen, was da kommt, tut eben keiner, aber weil das so wichtig ist für Unternehmen, damit sie überhaupt am Leben bleiben und auch die Unternehmen weiter Geld verdienen und wir irgendwie als Menschen, wie wir zusammenleben, also als Gesellschaft sinnvolle Dinge tun, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was da eigentlich so kommt und wie wir leben wollen, wie wir arbeiten wollen. Und so verstehe ich dann auch meine ganz persönliche Rolle. Also ich sehe mich so als eine Art Zukunftsaktivist, der dafür einsteht, dass Zukunft gut werden kann. Und dafür möchte ich Menschen mobilisieren, inspirieren, sie vernetzen. Genau.
Ja, dann lass uns doch mal über die Vergangenheit am Anfang sprechen. Erklär uns doch mal, wo du herkommst und wie sah deine Kindheit eigentlich aus? Fangen wir doch da mal an. Wie bei mir, draußen und Fußball?
Draußen unbedingt, Fußball gar nicht. Man hat mir gesagt, ich wäre Balllegastheniker. Und in der Nähe von Bremerhaven, auf einem Dorf, zwar nah an einer Autobahn, damit irgendwie connected zu Bremen und auch viel früh irgendwie schon immer Hamburg-Ausflüge so. Aber halt selber irgendwie mit dem Fahrrad von Dorf zum Baggersee gefahren oder auch mal nach Bremerhaven rein, was dann die nächste Stadt war. Das dauerte aber mit dem Fahrrad auch irgendwie eine Stunde und Bus fuhr nicht so oft und deshalb war es dann ein Highlight, ein Auto zu haben. Und dann habe ich da auch im Nachbardorf auf einer riesengroßen Schule meine ersten Schulschritte gemacht. Da gab es diesen klassischen Ausspruch, ja, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest, dann könntest du doch auch aufs Gymnasium gehen. Ich fand aber eigentlich Real School viel cooler und habe mir dann auch in der Schulzeit schon viel so eigene Projekte irgendwie gesucht oder hatte auch ein paar echt coole Lehrkräfte, die das unterstützt haben. Und dann haben wir irgendwie Videofilme gedreht, Riesenschulfeste organisiert, Abschlussveranstaltungen. Und das hat mich zu diesem Multimedia. Event Business. Ja, genau, die Multimedia, aber eben nicht AG, also es war mehr so neben quasi eigen, also tatsächlich irgendwie außerhalb der schulischen Strukturprojekte, das führte aber dazu, dass ich mich selber in Unterrichtsfächern entschuldigt habe, weil ich gesagt habe, ich muss noch ganz dringend an der neuen Schulwebsite arbeiten, deshalb kann ich jetzt nicht bei Geologie mitmachen, deshalb bin ich auch nicht so gut in Geologie.
Kennst du noch einen Polylux? So,
nee, was ist das?
Das war so ein Folien-Overhead-Projektor.
Ja doch, das kenne ich natürlich.
Der Polylux war so der Standard, kann ich mich erinnern. Der wurde dann immer, der stand dann immer schon im Klassenraum irgendwie an der Seite und dann wurde dann da so reingerollt und dann hat die da immer mit so einem Stift irgendwie Sachen draufgeschrieben, man durfte da nicht mit dem Daumen raufkommen, weil dann verschmiert der alles.
Manche von denen hatten so eine Rolle, dann konnte man das so, also wie so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber wie so ein Laufband quasi, wenn man so durchfahren. Das war cool. Ich weiß auch, dass wir die auch manchmal dann vorbereitet haben für so einen Vortrag. Hatte man zu Hause sich die Folie schon ganz schick gemacht, um die dann dort aufzulegen. Ja, ja. Und auch schon mit Effekten, nämlich dass man dann irgendwas noch abgedeckt hat oder quasi eine zweite Folie noch oben raufgelegt hat und dann lag auf einmal quasi was anderes ja in der Grafik drin oder so.
Und geil war auch bei uns dann zum Thema neue Medien, es gab dann irgendwann auch einen Fernseher und der wurde dann von zwei Schülern mit all ihrer Kraft reingerollt. Er war so breit wie hoch und tief. Auf so einem Wagen, so einem Rollwagen und der wurde dann immer durchs ganze Haus irgendwie bewegt und dann hat man sich so eine ganz schlecht recordete VHS angesehen von irgendeiner Doku. Ja.
Mega und hab vor dieses geile Geräusch, wenn man eine VHS-Kassette in dieses Gerät schiebt. Und wenn er die dann so fasst und dann so runterzieht. Ja, voll. Kurzer Ausflug noch zu dem Overhead-Projektor. Wir haben eine große Leidenschaft, also ich und meine Partnerin, in den Wintermonaten viel Zeit in Portugal zu verbringen. Und da gibt es einen deutschen Aussteiger, der irgendwie mit Mitte 60 ist und da so eine Anlage geschaffen hat, wo er immer mit so, die arbeiten dann alle ehrenamtlich bei ihm, glaube ich, für Kost und Logis, so eine Farm irgendwie betreibt. Aber jeden Freitag ist Crazy Pizza Night. Und dann kommen alle Menschen dahin und es gibt Pizza for free für irgendwie wenig Eintritt. Und man muss so sein Geld in so Token wechseln und dann kann man damit überall bezahlen. Und er hat in diese Farm halt so drei Dancefloors in diese ein bisschen hügelige Landschaft eingebaut. Und da gibt es einen Videojockey, also der neben dem DJ quasi das Video-Setup macht. Mhm. Und das macht er mit einem Overhead-Projektor. Cool. Das finde ich sehr gut.
Wo ist das?
Das ist so, also schon Richtung Algarve. Keine Ahnung, von der Algesur ins Inland dann vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Mhm.
Wir waren mal in Porto vor Ewigkeiten. Waren da auch auf einer portugiesischen Hochzeit. Das war auch sehr cool. Aber ja. Overhead-Projektor ist auch nicht schlecht. Kann man heute auch nochmal einsetzen.
Kann man heute, finde ich auch, auf jeden Fall. Kann man mal wieder machen. Solche Dinge feiern ja irgendwie gerne Renaissance.
Retro.
Im Retro, im Hipstertum. Bei uns war Hip, um quasi die Anknüpfung an die Schule wieder zu finden, Pausenradio, wo alle, warum auch immer, immer im Kreis liefen. Das war sehr lustig. Es gab so eine Aula und dann sind alle angefangen, in kleinen Gruppen im Kreis zu laufen. Die kompletten 20 Minuten, glaube ich, war die große Pause.
Wie im Gefängnis.
Halt in den Hof. Ja, genau so, wirklich. Ja, vielleicht ist das das Sinnbild. Weiß ich nicht. Genau, da war ich auf jeden Fall auch aktiv und bin so in diese Eventwelt gerutscht und damit dann auch ins Theater. Hab im Theater im Fischereihafen ein sehr schönes, kleines Theater, mein erstes Praktikum in Bremerhaven gemacht und habe meiner Mutter ganz stolz am Telefon erzählt, ich habe jetzt einen Praktikumsplatz im TÜV und sie hat TÜV verstanden und wollte quasi mir meine große Freude, die sie gehört hat, nicht nehmen und hat dann gesagt, ah ja, Mensch, schön, aber...
Toll.
Mhm, so, und du bist doch gar nicht so automechanisch interessiert. So, genau, toll. Und das TIFF hat mich aber echt in diese Welt weiter eingeführt und ich habe dann zum Beispiel so mal Heiligabend meine erste Instant-Impro, das war so das Improvisationstheater aus der Ecke, Theatershow alleine gefahren. Also gefahren heißt ja, man macht das Licht, das fährt man, weil die halt diese Regler haben, die man da hoch und runter fährt. Das heißt, ich habe die Lichtshow alleine gefahren. War auch ein bisschen mutig, weil ich habe versucht, immer die Szenen quasi selbst auch ein bisschen mit Licht zu improvisieren, also zu unterstützen, was da auf der Bühne gezeigt wurde. Das hat die, glaube ich, ein bisschen irritiert, haben sie mir später erzählt.
Röntgen-Style einfach gemacht.
Röntgen-Style, einfach mal Röntgen-Style, Freestyle. So, und dann ging es von da aus zum Stadttheater. Das war damals das modernste Theater Europas, weil die gerade umgebaut hatten, in Bremerhaven. Staatliches Unternehmen. Super spannend. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass mir das die volle Klatsche vom öffentlichen Dienst gezeigt hat. Silo-Denken hoch 10. Verrückt, was da alles so passiert ist. Und auch wir als Azubis, die als Einzige durch alle Abteilungen gegangen sind, mich hat das völlig fertig gemacht, weil ich dann als Sohn von einem Einzelhändler selbstständig auch vielleicht irgendwie doch sehr früh eine andere Herangehensweise an Arbeit, an Unternehmertum, an irgendwie auch Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen und so weiter bekommen habe. Und wirklich war das mit einer der Hauptgründe, neben dem, dass ich gemerkt habe, okay, mir ist das, ich habe da eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik halt angefangen, mir ist das zu technisch und ich möchte eigentlich noch mehr auch Teil des ganzen Konzepts sein.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Immer mehr Unternehmen erkennen mittlerweile, wie wichtig das Thema Mental Health wird und machen Angebote. Doch leider sind immer noch sehr, sehr viele Mitarbeitende allein mit ihren Problemen und machen es auch mit sich selbst nur aus. Wir sprechen noch zu wenig drüber. Und dabei ist es so ein wichtiges Thema. Wir sehen in den Studien, wie die Belastung zunimmt, wie der Stress zunimmt und wir brauchen neue Strategien und wir brauchen auch Hilfe und die können wir uns hier holen. Es gibt nämlich nicht nur eine Plattform, auf der wir uns informieren können, sondern es gibt auch die Möglichkeit, mit PsychologInnen zu sprechen in mehr als 30 Sprachen. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen. openup.de/unternehmen. Da gibt es alle Informationen. Wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, als die Anja Kaplin von den Meininger Hotels zu Gast war. Wer mag, hört da auch gerne mal rein, wie sowas in der Praxis funktionieren kann.
Werbung Ende.
Was ist die Faszination Theater für dich?
Ja, das ist die, die ein bisschen dann nämlich gelitten hat. Das ist schon dieses eine Bühne bereiten und zu sehen, was dahinter ist. Also wenn ich Mathilde am Anfang erklärt habe, irgendwie, ne, ich darf neugierig sein, dann ist das wirklich der Kern meiner privaten als auch beruflichen Persönlichkeit. Und ich liebe es, irgendwo hinter die Kulissen zu schauen. Ja. Und diese Redewendung kommt ja aus dem Theater und die ist halt auch im Theater irre spannend, weil in so einem großen Haus, ich glaube, wenige ist das eigentlich so bewusst, ist es ja so, dass meistens die gleiche Fläche, und wenn man sich jetzt mal in so einem großen Theater oder Oper diese Bühnen vorstellt, die sind ja riesig. Mhm. Und oft hat man halt die gleiche Fläche nochmal nach links, nach rechts und nach hinten oder zumindest einen Teil
oder
davon
darunter,
immer. Ne? Genau, unter und darüber auf jeden Fall, weil sie da halt die Kulissenwände hochziehen. Und das ist halt so eine Welt für sich und dann muss die so komplett schwarz sein, damit man da keine quasi Farb- und Lichtirritationen hat, wenn ich von vorne gucke. Und diese Idee so von Front of House, also ich guck von, man spricht auch immer aus der Perspektive der Gäste, also des Publikums, wenn ich links und rechts spreche, dann aber zu wissen, was dahinter noch alles passiert und was da alles in Bewegung ist und wie akribisch das auch geplant ist. Also ne, es gibt im Theater ja jemanden, der eine Inspizienz, der oder die wirklich auf die Sekunde genau nahezu ansagt, was jetzt passiert und jedem sein Signal gibt, Achtung, jetzt bist du gleich dran und das betrifft alle Gewerke und das muss alles irgendwie ineinander fließen. Das hat mich und fasziniert mich bis heute, finde ich mega spannend. Mhm. Dieses Erlebnis auch so zu für das Publikum so zu schaffen, als genau, also klar, die nehmen diesen Aufwand des Stückes oder der Musikvorführung oder wie auch immer wahr, aber die nehmen ja nicht wahr, was alles darum noch passiert, damit das so inszeniert ist, damit das so aussieht, wie sie es sehen. Und ja, das finde ich total beeindruckend.
Ich habe nie so einen richtigen Zugang zum Theater gefunden. Das lag aber auch daran, dass wir dann als Schulklasse auch irgendwie verdonnert wurden, zu gewissen Vorstellungen zu gehen, die wir einfach nicht spannend fanden. Also man braucht ja positive Erfahrungen, ne? Und dann kommt man da irgendwie in so ein Thema rein, das ist ja immer so. Und ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe ja viel Musik gemacht und da ist es ja auch ähnlich gewesen. Also du stehst auf der Bühne und performst vielleicht einen Song und dann hast du da hinten noch den DJ, dann hast du da den Lichtmann, dann hast du da die und viele, die man nicht sieht. Und wir haben immer Wert drauf gelegt, uns auch bei allen zu bedanken, die irgendwie beteiligt sind am Ende des Tages oder die auch nochmal auf die Bühne zu holen oder so, ne? Weil das ist vielleicht nochmal ein schönes Bild für Teamwork, ne? Es gibt vielleicht einen, der das Team irgendwie leitet oder orchestriert, wenn man so möchte, aber am Ende ist jeder Einzelne wichtig, ne?
Mega, und auch anders, also unbedingt den Weg, total, ne, unterschreibe ich absolut, aber gleichzeitig in einem guten Team ja auch zu erkennen, oder ich würde, das kannst du viel besser beurteilen als ich, in einer guten Band auch zu sagen, meistens haben die halt einen Bandleader, Leaderinnen, so, ne, da ist halt irgendjemand, der ist im Fokus und das funktioniert auch am besten, oder es gibt auch jemanden, der einfach irgendwie eher die Ansagen macht und dass das auch Teil der Gesamtperformance ist und dass es nicht so gut funktionieren wird, wenn alle gleichzeitig oder wenn sich alle immer mal abwechseln und jeder spricht mal. Ja. Kann vielleicht mal ein netter Gag sein, aber auch diese bewusste Entscheidung, irgendjemand nimmt halt auch die Bühne ein. So. Ja. Und es gibt andere, die bereiten eher die Bühne und es ist wichtig, dass wir alle brauchen und deshalb auch alle wertschätzen und auch man immer mal wieder den anderen irgendwie die Bühne, weil sie brauchen diese Sichtbarkeit eben noch viel mehr, weil sie die sonst nicht haben, aber auch wertzuschätzen, dass jede Rolle eben ihre Funktion hat, so, ne? Ja, finde ich total spannend. Und dieser Vibe, finde ich, den, also ich weiß nicht, was war für dich die schönste Zeit an dieser, also was waren die schönsten Momente, wenn ihr Musik gemacht habt oder Konzerte, noch besser Konzerte gegeben habt?
Was ja im Hip-Hop auch gerade so in der Zeit, das waren so die späten 90ern, frühen 2000er waren das bei uns, da wurde ja auch noch gefreestylt, also improvisiert. Ne, du hattest so ein paar Songs und manchmal hat man auch den Text vergessen, dann musstest du improvisieren und manchmal gab es dann einfach noch so ein paar Beats, die aufgelegt wurden und dann hast du halt gefreestylt. Manchmal auch Leute auf die Bühne geholt, wir hatten noch Bock. Es gab dann so Cypher, nannte man das dann, ne? Also das fand ich immer so schön, weil das dann...
Was ist ein Cypher?
So ein Cypher ist quasi so ein Open Mic.
Okay.
Und manchmal gibt's dann auch noch so ein Battle, also so improvisiert. Und das ist dann irgendwie immer die Magic gewesen, wenn etwas entsteht, was man vielleicht gar nicht so geplant hat. Etwas Unvorhergesehenes, auf das man sich auch irgendwie einlässt. So ein bisschen wie im Jazz vielleicht auch. Das fand ich eigentlich immer am coolsten. Und das gibt's ja auch im Theater, ja, oder? Dass dann Dinge improvisiert werden. Es kommt halt drauf an, was es für ein Stück ist, ne? Und wie es angelegt ist.
Ja, genau. Und vielleicht waren das zwei Beweggründe. Das eine, was ich voll nachvollziehen kann aus deiner Schulerfahrung, ne, wir müssen hier irgendwie zum Stück XY und das danach vielleicht noch beschreiben oder so,
ja,
dass das sehr, sehr eng ist. Mhm. Also Beke, mit der ich ja die Agentur habe und zusammenlebe, die hat auch im Theater begonnen und die hat immer gesagt, ihr war da irgendwann die Bühne halt zu eng. Also das gesamte Theaterkonstrukt war ihr zu eng. Und sie wollte halt breiter auch inszenieren und nicht, also weil du hast ja im Theater auch selten, wandelst du ja das Grundsetting ab. In der Regel sitzen die Leute in Reihen und auf der Bühne passiert was und der Rahmen der Bühne ist auch eigentlich ziemlich genau definiert. Was aber übrigens, den liebe ich, diesen Ausspruch, das hat mal, ich glaube, das sagen wahrscheinlich viele SchauspielerInnen und KünstlerInnen, dass die Bühne ihnen erst die Freiheit gibt, also dass die Begrenzung erst ermöglicht, kreativ zu werden, weil quasi dieses weiße Blatt Papier, die grüne Wiese nicht unendlich ist, sondern sie hat einen Rahmen, in dem das stattfindet. Mhm. Und ich finde, das ist ein total spannendes Bild, habe ich irgendwann für mich auf so Organisationsentwicklung adaptiert. Es gibt, also ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen gut wirken können, wenn sie ein gutes Wirkungsfeld haben, was auch abgesteckt ist. Also es hat irgendwo Grenzen. Und das Spannende ist aber, dass quasi mit Menschen und dann auch mit Teams, wo nämlich jeder an einer anderen Stelle vielleicht steht, mitwachsen zu lassen. So, und irgendwann wurde uns halt diese Theaterbühne zu eng. Da war das diese, was sind das, keine Ahnung, 15 mal 8 Meter, das war dann halt irgendwie zu wenig. Aber eben nicht von da auf etwas zu gehen, was gar keine Grenzen mehr hat, sondern sich einen nächsten Referenzrahmen zu suchen, in dem ich dann kreativ werde und frei werde. So. Ja. Und das, glaube ich, ist echt die Herausforderung für Organisationen, immer wieder diesen Rahmen zu definieren. In welchem, gerade in dieser Zeit, wo wir so viel über Selbstorganisation sprechen und irgendwie unternehmerisches Denken bei Mitarbeitenden etablieren, Kreativität und so weiter. Es braucht auch ja in jedem guten Kreativprozess helfen halt gerade die Grenzen. Also gerade da, wo ich irgendwie im Double Diamond auch mal wieder zumache und sage, okay, aber welche der vielen, vielen Ideen schmeiße ich denn jetzt auch raus? So? Und worauf fokussieren wir uns? Was hilft uns, um irgendwie Orientierung zu finden? So? Kleiner Exkurs in die Analogie von der Theaterbühne zu...
Ja, ich kenne auch noch ein anderes Bild, was damit zusammenhängt, dass man sagt, also wir sind... In den Unternehmen spielen wir alle ein Theater. Also wir haben alle irgendwie eine Rolle übernommen, bewusst oder unbewusst. Es geht bei den Führungskräften los, geht dann auch weiter. Und man ist dann irgendwie in so einem Theaterstück drin, das gespielt wird und gar nicht mehr reflektiert wird, warum das eigentlich so gespielt wird. Und dann gibt es immer so diejenigen, die das in Frage stellen und sagen, muss das eigentlich so sein? Können wir das nicht mal anders denken, die das also neu schreiben wollen? Habe ich mal ein Buch gelesen von dem Lars Vollmer, Sie nennen es Arbeit. Ich glaube, der hat da ganz viel auch in dieser Analogie. Also auf jeden Fall ist es schön, wenn man es mal hinterfragen darf, ob das immer so weitergehen muss. Ne?
Unbedingt, und das beschreibt auch, weil vermutlich kennst du aus deiner Musik die Konzertzeit noch viel besser, aber dieser Moment oder die vielen Momente vor, zwischen, nach, während der Produktion, welchen Wert die haben, weil dann diese Energie halt auch so switcht aus einer Anspannung von während der Zeit muss jeder in seiner Rolle genauso funktionieren. Und dann wäre es blöd, wenn der Tonmann auf einmal in Frage stellt, ob er nicht heute auf einmal Licht machen darf, wenn er gerade in Verantwortung ist, dieses Mischpult zu bedienen. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, glaube ich, immer wieder diese Momente zu schaffen, wo Menschen in so eine Auseinandersetzung kommen, wo sie überhaupt solche Fragen aufkommen dürfen, weil sie eben je nachdem, was für einen operativen Prozess man hat, sie währenddessen vielleicht auch nicht aufkommen sollten. Und ich glaube übrigens, dass es Organisationen gibt, die vielleicht auch viel zu dauerhaft in dem, also die gar nicht in diesen Modus gehen von, ey, okay, aber jetzt für diesen Zeitraum stellen wir es mal alles nicht in Frage, jetzt bleiben wir da drin und geben halt Vollgas wir versuchen in dieser Zeit quasi erstmal das beste Ergebnis damit zu machen und dann lasst uns wieder Raum nehmen, um das auch wieder in Frage zu stellen. Also dieses bewusst Räume öffnen für die verschiedenen.
Ja,
absolut. Was ist jetzt gerade wichtig?
Ja, denke ich ja an die Feuerwehr. Also ein Kumpel von mir ist in der Freiwilligen Feuerwehr. Kannst ja nicht während des Einsatzes nochmal die agilen Methoden diskutieren. Das geht ja nicht.
Voll, aber machst halt eine gute Manöverkritik danach.
Danach?
Richtig gut.
Ja. Aber nicht währenddessen. Ich würde jetzt eigentlich ganz gern den Schlauch nicht übernehmen, sondern das kann es halt nicht bringen. Ne? Das muss erstmal laufen. Nee,
genau. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was viele meinen mit, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selbst, weil nicht differenziert wird, ne? Also weil nicht der Raum für das eine und das andere geschaffen wird. Oder das ist in meiner Arbeit ganz oft das Thema, Prozess und Inhalt zu trennen. Also zu sagen, auf der einen Seite bin ich jetzt gerade vielleicht verantwortlich und facilitiere einen Workshop und halte den Prozess. Und auf einer anderen Stelle bin ich irgendwie der kreativ beratend tätig ist und auch Inhalt beisteuert. Dann kann ich aber eigentlich nicht der sein, der auch noch den Prozess moderiert. So. Mhm. Und ich will darauf hinaus, sich auch immer mal wieder, weil das ist ja das Schöne in Arbeit, dass wir das, also die in dieser Analogie zum Theater steckt ja auch Wert drin.
Ja.
Nämlich, dass klar beschrieben ist, hey, jetzt gerade hat der diese Rolle und ne, die hat auch die und die Funktion und die erzählt quasi die Geschichte. Jetzt können wir uns zukünftig fragen, ob wir die Geschichte noch so erzählen wollen. Aber jetzt gerade erzählen wir sie ja so. Das ist unser Selbstzweck hier gerade. Also weil darum geht's ja. Das ist ja, sich zu fragen auch. Ich habe einen Kumpel, der so wirklich sehr innovativ im Steuerberatungswesen unterwegs ist. Mhm. Und der stellt immer all seinen Mandanten die Frage, aber warum, was ist denn der Zweck ihrer Unternehmung? Also warum haben sie überhaupt gegründet? Und es ist halt geil, dass die meisten Leute da keine Antwort drauf haben, außer irgendwann kommt dann, die meisten trauen sich das am Anfang ja nicht zu sagen, ihr wollt halt Geld verdienen oder so, ne? So dieses, dass halt nicht klar ist, was das Ganze eigentlich soll. Das ist, finde ich, schon spannend. Ja, wie du weißt, mag ich gute Fragen. Und für mich gehört die manchmal dazu. Warum sind wir hier? Was soll das? Was macht ihr da?
Und dann kann man sich ja auch fragen, ob man die Rolle, die man in diesem Theaterstück ausführt, ob die auch mit den eigenen Stärken überhaupt so viel zu tun hat oder ob man die nur übernommen hat, weil andere gesagt haben, macht die mal. Dann hätten wir ein bisschen was von dieser New Work-Grundidee, dass man sich selber mal fragt, was will ich eigentlich tun und wohin will ich mich vielleicht auch einfach entwickeln. Also steckt viel drin. Da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe zu machen.
Yay.
Wie ging es denn bei dir weiter? Du warst ja auch noch viel unterwegs und bist ja auch noch gereist, ne?
Ja, genau. Schon um das vielleicht rund zu machen, habe ich halt in der Zeit jemanden kennengelernt, der da Caterings gemacht hat im Theater. Und das war so ein bisschen berufliche, aber auch freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick. Wir beide haben irgendwie geklickt und er hat mir viele, viele Jahre später mal gesagt, also der war 15 Jahre älter als ich, dass er glaubt, dass wir beide irgendwie viel voneinander lernen durften und das war, finde ich, die schönste Wertschätzung, die rückblickend zu bekommen. Ich war dann ja irgendwie, weiß ich nicht, 19, 20 und meine Ausbildung im Theater abgebrochen und bei ihm zum Veranstaltungskaufmann begonnen und dann haben wir halt 7 Tage die Woche gearbeitet und er hatte gerade einen Nachtclub und 2 Restaurants und wollte einen Party-Service aufmachen und wir haben dann wirklich sehr großes Event-Catering-Unternehmen drauf ausgebaut und ich kann halt wir sagen, weil es gab außer also seiner Frau und mir gab es niemanden und heute haben die ein paar hundert Mitarbeitende. Und genau, so das ist irgendwie echt cool.
Was hast du in der Zeit noch gelernt?
Veranstaltungskaufmann.
Also ich meine so für dich als Skill oder sowas.
Spannend. Du bist gut im Fragenstellen im richtigen Moment, weil was du einstiegs rausgehört hast, ist, es gab diese hanseatische Kaufmannsfamilie von der Heide, wo ich irgendwie groß geworden bin, wo Understatement sehr ein Thema war, wo es schon auch darum ging, ne, mein Dad hatte einen Herrenausstatter in 4. Generation, so, ich kenne meinen Papa nur in Chino und Hemd, eigentlich im Anzug, so ungefähr. Das stimmt nicht ganz so, aber es ist, also zumindest hat er keinen Jogginganzug. Und das ist auch vielleicht das, was man jetzt mit diesem Bild verbindet, ist vielleicht auch die Werte, in denen ich groß geworden bin. Und dann habe ich danach diese Ausbildung bei einem Südländer gemacht, der halt irgendwie genau einen Nachtclub aufgemacht hat und selbst Türke war, aber ein italienisches Restaurant hatte und mich unfassbar geprägt hat. Für mich ist eins der schönsten Dinge heute, meinen 74-jährigen Vater und eben den 54, glaube ich, jährigen Kadir zu sehen, wenn die zusammen miteinander reden, weil die beide sich auch total schätzen. Mhm. Und du hast mich gefragt, was ich gelernt habe. Ich habe halt gelernt aus diesem beiden Prägungen, weil die mich beide wirklich stark geprägt haben, so einen Mittelweg zu finden, der daraus bestand, eine gewisse Höflichkeitsform, also meine Mutter prägt zu sagen, wer höflich ist, hat es leichter im Leben und das habe ich, glaube ich, sehr verinnerlicht und glaube da auch tatsächlich dran und habe diese Erfahrung auch gemacht und gleichzeitig aber auch Mut mitzubringen und auch diese, also Kadir ist ein unheimlicher, charmanter Typ, der einfach mit Menschen vernetzt und witzert und sofort irgendwie connected und sich Dinge einfach traut und auch mal sehr ironisch ist, ne? Also das mochte ich auch immer. Auf der einen Seite hat der diese heute Millionen Unternehmen aufgebaut und auf der anderen Seite hat der immer mit Kumpels auch so Witze gemacht, die haben dann irgendwie ihre Handys aufeinander umgeleitet und es waren irgendwie, der eine war Hoteldirektor, der andere war Marketingleiter von einem der größten Kaffeefirmen Deutschlands und er und die drei haben ihre Handys aufeinander umgeleitet. Also ich will darauf hinaus, da haben Leute angerufen, da ging es wirklich um vielleicht wichtige, große Geschäfte und der ist dann auf einmal bei jemandem komplett anderes rausgekommen, aber die fanden das einfach witzig. Also die haben auch immer mal zwischendurch sich selbst nicht so ernst genommen und diese Freude auch so am Leben mit der Arbeit oder Arbeit im Leben so irgendwie gelebt und das hat mich auch geprägt und heute auch einfach mutig groß zu denken. Also ich habe, wir haben halt viele Sachen einfach gemacht so und das habe ich erst rückblickend verstanden, dass Leute dann immer gesagt haben, so, aber heavy, also warum dachtet ihr, dass das klappt? Oder warum, wer hat euch gesagt, dass das geht? Oder so. Und die Frage gab es gar nicht. Und das habe ich, glaube ich, schon in der Zeit auch viel gelernt. Bestimmt auch mal manchmal ein bisschen trommeln.
Also alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Oder wie war der Spruch?
Nee, wir haben nicht mal das gehört, dass das nicht geht. Also das war halt so, wir haben damals, das war wirklich, das ist so ein bisschen so eine Prägung, die wirklich direkt nach dem Theater auch kam, hat in dem Restaurant Kade der Charmeur, eine Dame war in einem der Restaurants und er kam mit ihr ins Gespräch und sie hat erzählt, sie ist die Frau von dem Manager von Darius Michalczewski und soll gerade die Verabschiedung von Darius Michalczewski aus dem Boxsport verantworten.
Der Tiger.
So, und Kadi hat gesagt, ja, gar kein Problem, das können wir machen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir, weiß ich nicht, wenn überhaupt, kleine Party-Service-Caterings mal irgendwo hingemacht zum 50. Geburtstag von, weiß ich nicht, Frau Müller um die Ecke. Dieses war aber halt so ein Ding von irgendwie einer 500.000 Eventbudget für einen Tag und irgendwie Sigmar Gabriel und Blümchen und die Scorpions fliegen mit dem Helikopter ein und wir bauen halt ein Zelt allein auf für eine 250.000 und haben irgendwie einen roten Teppich durch die komplette Parkanlage und haben Toilettencontainer aus Marmor und so nichts davon haben wir je gemacht, aber wir haben es gab keinen Moment, wo wir in Frage gestellt haben, dass das jetzt klappen kann. Und das hat, also ne, das haben wir dann aus dieser Dreierkonstellation, haben halt einfach Kadi, Nina und ich zusammen dieses Event gerockt. Und ich weiß noch, Kadi hatte eine E-Mail-Adresse, die hieß fearnofish@freenet.de. Und ich so, damit kannst du kein Zelt für eine 500.000 anfragen, die werden dich nicht ernst nehmen. Und dann hat er halt sich mal mit von der Heide da gemeldet und dann haben wir damit halt gespielt. So, genau, es hat halt Spaß gemacht. Und dabei war irgendwie sein dreijähriger Sohn zu dem Zeitpunkt, was mittlerweile für mich so eine Art Ziehbruder ist, saß dann auf dem Gabelstapler und hat dazugeguckt. Und genau, wir haben zu keinem Moment in Frage gestellt, dass das nicht klappen kann. Und das war natürlich unfassbar prägend. Und wir haben uns völlig überarbeitet. Und das war auch an vielen Stellen Chaos. Aber wir haben auch irgendwie wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig irre Erfahrungen dabei machen dürfen. Also da könnte man auch eine Podcast-Serie draus machen.
Also ich glaube, was da auch drin steckt, ist etwas, worüber noch nicht so viel gesprochen wird, was ich aber wichtig und gut finde. Und zwar erzählte mir der Dennis Chan, der hier mal war, der leitet People and Culture bei der HASPA, bei der Hamburger Sparkasse. Mhm. Und die haben ja schon vor einer ganzen Weile auch wirklich gesagt, dass sie einen Kulturwandel brauchen und angehen und loslegen. Und der hat bei mir im Podcast erzählt, dass er mit einer Naivität losgelaufen ist, die total wichtig war, weil eigentlich würde man sagen, so in der Bankenwelt, Kulturwandel, ganz, ganz schwierig, gibt Regeln, an die hast du dich zu halten. Aber er sagte so, das war ganz wichtig, da auch ein bisschen naiv, fast blauäugig einfach mal ranzugehen, so nach dem Motto, lass doch einfach mal starten und gucken, wie weit wir kommen, wo wir rauskommen. Wenn wir nicht loslaufen, wird es auf gar keinen Fall irgendwas. Und dann lernt man Dinge, es werden Dinge schief laufen, aber es wird auf jeden Fall was passieren, ne? Und das Mega. Ist, glaube ich, in deiner Story auch so ein bisschen das Ding, ne? Vielleicht würde man rückblickend sagen, krass, das war jetzt ein bisschen zu viel, aber ihr habt diese Erfahrung überhaupt gemacht.
Ja, und also einmal das, überhaupt die Erfahrung gemacht und es, ich finde auch immer wieder ja zu beobachten, ein Freund von mir hat gerade gesagt, Rönke, alle haben das gesagt, niemals bauen im Leben oder maximal einmal, jetzt weiß ich, wovon die sprechen, weil der gerade in so einem totalen Bauchaos steckt. Und ich habe auch ihm irgendwie nur gesagt, so ja, aber wenn du es jetzt nicht selber gemacht hättest, dann hättest du es ja auch irgendwie trotzdem nicht so richtig geglaubt. Und das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man irgendwie Dinge schon ein paar Mal schlau verstanden hat, die vielleicht selber sogar zitiert hat, wie irgendwas ist, aber man merkt es halt erst so richtig, wenn man es einmal erfahren hat. Und manche Dinge kann man vielleicht mit Therapie oder psychedeliken Drogen irgendwie auch in die gleiche Erfahrung kommen. Ich würde sagen, das meiste muss man einfach real erfahren. Und genau, hätten wir diese Erfahrung da nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich viele Dinge danach auch nicht so erleben können und nicht so entschieden.
Total. Nur wenn man an die Grenzen geht oder über die Grenzen geht, kommt man überhaupt in das Gefühl für eigene Grenzen, ne? Sonst denkt man sich irgendwas, aber nur so wird man es herausfinden, ne?
Ja, total.
Und nur so kann man auch die eigenen Grenzen überhaupt verschieben, möglicherweise.
Ja, genau. Oder sie vielleicht auch, also ich hake gerade so dran und das passt vielleicht, wenn ich sage, wir haben gar nicht in Frage gestellt, dass es klappt, auch sie überhaupt erst erkennen. Ne?
Ja.
Also ich ja mit dann wirklich, es war sogar noch knapp nämlich vor, es gibt diese Geschichte, dass ich mit bei dieser Darius Michalczewski-Veranstaltung halt LKWs gefahren bin, obwohl ich 17 war und nicht meinen Autoführerschein hatte. Dann irgendwann 30 Stunden am Stück durchgearbeitet habe, weil wir das halt alle irgendwie wollten, dass das jetzt klappt. Und natürlich war das alles irgendwie einfach too much.
Ja.
Und das konnte ich aber erst, also die Grenze kannte ich ja quasi Eben. Gar nicht, sondern die habe ich dann erst wahrgenommen. So.
Ja. Ja. Ich weiß noch, wir hatten mal so einen Studentenjob und haben Wahlplakate erst geklebt, auch nächtelang. Ich weiß nicht mehr, ob das die FDP war oder so, ist ewig her. Und dann ging es aber darum, die nachts auch in verschiedenen Städten hier im Norden aufzuhängen. Also mit so einem Transporter und dann irgendwie, ich glaube, 3-4 Leute waren wir. Wir hatten auch eine gute Zeit, war eine gute Truppe, Musik gehört und dann nachts da durch die Städte gebrettert. Auf jeden Fall auch 24 Stunden durchgearbeitet. Und dann musste ich den Transporter noch zurückfahren und war echt hundemüde, wollte aber nach Hause und habe dann so einen Sekundenschlaf bekommen. Da war halt die Grenze. Und ich weiß noch, wie ich auf einer 3- oder 4-spurigen Autobahn so rübergedriftet bin und das so gecheckt habe. Es war echt sehr gefährlich. Und dann bin ich rüber auf den Parkplatz gepennt und habe gemerkt, okay, so viel arbeitest du jetzt nicht nochmal am Stück.
Ja, voll. Es ist also. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber es gibt wirklich die Geschichte bei einem anderen Catering, wo
ich nachts bist.
Gardio vor mir gefahren ist, ich hinter ihm gefahren bin und ich ihn angerufen habe und irgendwas von einem rosa Elefanten ihm erzählt habe. So, also weil ich einfach, also ich war quasi, bin nicht in den Sekundenschlaf gefallen, sondern hatte, nein, es waren keine Drogen im Spiel, das war einfach nur überall, also ja. Das war... Wobei ja tatsächlich, es geht ja nicht nur um Müdigkeit, sondern es geht ja um Adrenalin, der vorher ausgeschüttet wurde, ne? Also weil das ist ja dieses, und auch Dopamin, also da wird ja wahnsinnig viel in so einer Eventproduktion, hast du diese Anspannung von, es soll alles klappen, die Aufregung, dann kriegst du meistens, ja, wenn es jetzt nicht völlig versaust, auch echt ganz gutes Feedback, weil du musst dir ja vorstellen, dass das, was du regelmäßig machst, ja für die Leute, Hochzeit ist für mich das beste Bild, ne? Wir haben eine Zeit lang auch viel Hochzeitscatering gemacht. Ich war manchmal auf 4 Hochzeiten an einem Abend, weil ich halt von einer zur nächsten gefahren bin, so, ne? Das ist immer, ich bin groß geworden mit dem Spruch, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, doch, konnte ich irgendwie schon, ne? Und das macht ja, dann kriegst du aber ja auch von jedem, wenn du es jetzt nicht völlig verkackt hast, ja, das Feedback mit, ey, ihr habt das zum tollsten Tag unseres Lebens gemacht, so. Und das hörst du halt 4-mal am Abend. Also, das macht ja was mit dir. Und danach bist du aber völlig erschöpft und dann, genau, kickt irgendwann die Müdigkeit rein und, also all das, was da zusammenkommt, das ist schon ein echt spannendes Feld. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig prägt, wie man später weiterarbeitet. Ich glaube, bis heute auch zu sehen, ob Menschen schon mal im Event oder Gastro oder so gearbeitet haben. Also, dass man das irgendwie merkt, wenn du die dann irgendwo anders siehst. So.
Ja.
Du hast mich gefragt, was wir sind gereisen gewesen. Meine nächste Bühne, nachdem das Theater zu klein war, bin ich halt bei Cardio diese Erfahrung gemacht und auch die war dann aber irgendwann zu klein, weil das war ganz spannend. In der Zeit war halt das Geschmackslabor, das gibt's auch heute noch, das ist das Event- und Catering-Unternehmen, war quasi meine nächste Bühne. Ne? Ja. Also egal, ich bin montags besonders aufgestanden und alles, was ich gemacht habe, hat sich in diesem Kosmos abgespielt. Das war Gabelstapler fahren und Getränkekisten schleppen, das war aber auch im nächsten Moment mit dem, weiß ich nicht, Vorstand von irgendeinem Konzern darüber sprechen, wie wir ihre Jubiläumsveranstaltung machen, so all das. Aber irgendwann ging es dann wieder für mich, okay, aber was ist jetzt das Nächste, was kommt dann noch? Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe da noch ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, die aber dann alle erstmal schockierend waren, weil sie halt eher in größeren Konzernumfeldern waren, die natürlich das totale Gegenteil waren von diesem agil-dynamischen Umfeld, aus dem ich kam. So dass ich dann mich selbst, also in Anstellung war, unter anderem bei einer auch Tochter der Deutschen Bahn, und dann mich selbstständig gemacht habe, weil damals da mein Vertrag nicht verlängert werden konnte und immer mir vorstellen konnte, mich irgendwann selbstständig zu machen. Da habe ich eine Agentur gegründet, damals hieß das Von der Heide Communication, und genau, und dann hatte ich aber wieder irgendwie ein paar Jahre später so einen Punkt, okay, aber was kommt denn hier jetzt eigentlich, was ist das Nächste? Ich war auch echt unzufrieden, also unbegründet eigentlich. Ich hatte mir gerade ein super schickes Büro in Hamburg quasi angemietet, wo ich alleine saß, aber irgendwie 3 Arbeitsplätze eingerichtet hatte. Und ich dann irgendwie dachte, ich muss da jeden Morgen hingehen und saß da dann rum und fand es irgendwie alles blöd. Und wollte irgendwie so einfach weg. Und da bin ich ganz dankbar, dass Beke auch damals schon an meiner Seite irgendwie gesagt hat, ey, aber wenn wir jetzt in Thailand am Strand liegen, dann geht's dir doch deshalb nicht besser. Und
man nimmt sich immer selber mit.
Man nimmt sich immer selber.
Das habe ich auch mal gelernt.
Stimmt ja aber auch, ne? Ja. Das ist ja auch einer von den Kalendersprüchen, wie ja sehr viele auch war. So, und dann haben wir zusammen gesagt, Beke war auch in der Agentur gerade und hat gemerkt, okay, jetzt darf irgendwie was Nächstes kommen. Ey, komm, wir gucken jetzt, wie eigentlich andere Menschen arbeiten, was die so machen und vor allem auch, was da noch so kommt. Ja. Und dann sind wir 2015 halt 8 Monate in 15 Länder gereist und haben wahnsinnig viele Interviews geführt mit keine Ahnung, kleinen, freien, kreativen, mit Agenturen, mit großen Unternehmen, haben, da hatte gerade Facebook ihr neues, größtes Open Space Büro eröffnet, haben uns das angeguckt,
waren der Airbnb.
Angefangen tatsächlich in den USA und haben einmal von New York runter bis nach Key West und dann die ganze Golfküste und wieder nach San Francisco hoch, so da 3 Monate verbracht mit so einem Roadtrip. Und da war Airbnb halt noch relativ frisch, so das war irgendwie mega, weil wir wirklich viele persönliche Kontakte und Erfahrungen gemacht haben. Und dann ging es nach Südamerika, Brasilien und Argentinien und von da dann über Australien in den asiatischen Raum, also Japan, auch China, Vietnam.
Kennst du die Schnells, Anna und Nils Schnell?
Ja, klar. Ja, mega, was die machen.
Die machen ja auch sowas in der Richtung, aber eigentlich die ganze Zeit. bis ja, zwischendurch sind sie dann mal auch in Hamburg, ja, glaube ich. Aber man kann ja so viel lernen. Und die Frage ist halt, wie bringt man das dann wieder in die Unternehmen, die das vielleicht nicht kennen, ne? Also wie bringt man diese Eindrücke dann rüber und wie nimmt man die mit? Wie habt ihr es gemacht?
Ich glaube, mit, so wie ich Mathilda am Anfang erklärt habe, mit diesen vielleicht so 3 Rollen, die ich habe. Das eine ist irgendwie, ne, das Inspirieren, das andere ist das Vernetzen und das dritte ist das mit Unternehmen entwickeln. Also sprich, inspirieren in Form von wirklich, also ne, über Keynote-Vorträge, über einfach das auch erzählen, was wir da erlebt haben, vernetzen, Menschen selbst in die Erfahrung bringen, mit Kontakten, also sie mit anderen Menschen vernetzen oder auch selbst irgendwo hinbringen und sagen, hey, das müsst ihr erleben oder eben die Erfahrung im Kleinen abwandeln und mit ihnen erlebbar machen. Und das Dritte ist wirklich halt bei Unternehmen diese Erfahrung quasi, also diese Perspektive mit reinbringen, weil das finde ich ja so wichtig. Wir bieten auch heute noch Learning Journeys, also so Lernreisen an, wo wir einfach mit Unternehmen sagen, hey, keine Ahnung, ihr zum Beispiel beschäftigt euch mit den neuen Räumen der Arbeit, wie könnte unser nächstes Büro aussehen? Wir fahren mal mit euch 2 Tage lang in, weiß ich nicht, 8 verschiedene neue Büroformen oder auch andere Themen, ne? Keine Ahnung, gucken uns KI-Expertinnen an und ich finde so wichtig, nicht dahin zu fahren und zu sagen, ah geil, jetzt muss ich das kopieren, weil ich habe jetzt hier was gesehen. Sondern es geht ja darum, für sich daraus zu lernen, zu sehen, was davon funktioniert richtig gut für die und für uns und was funktioniert vielleicht auch nicht und wie kann ich irgendwie Teile, die ich jetzt erlebt habe, bei mir irgendwie anwendbar machen. Und da gehört für mich dann auch noch dazu, überhaupt selber diesen Zukunftsmuskel zu trainieren und immer die Vorausschau auch irgendwo zu etablieren im Alltag. Also auch immer zu gucken, ey, unser gemeinsamer Freund Raphael Gilgen macht das ja famos. Und das kann man natürlich genial von ihm hören und das empfehle ich auch jedem. Und im Idealfall fängt man aber auch an, das selber auch zu tun. Ne? Also auch für sich selbst zu entwickeln, in die Zukunft zu blicken und irgendwie zu antizipieren, was da eigentlich kommen könnte und wie man selber eigentlich dann auch leben und arbeiten möchte oder als eine Organisationsform leben möchte.
Mhm. Ja. Und auch nochmal zu eurer Journey. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Gab es da irgendwie einen Stop, eine Company oder eine Begegnung, die dich beschäftigt hat danach noch?
Ich glaube echt ganz, ganz viel. Wenn wir gerade über Räume gesprochen haben, dann fand ich es irgendwie damals sehr prägend, dass Airbnb ja ihre realen Listings, also Angebote, die auf der Airbnb-Plattform sind, daraus besteht das Airbnb-Büro. Also sie haben halt wirklich ihr Produkt als räumliche Erfahrung gemacht und haben damit Identität geschaffen und auch irgendwie gezeigt, um was es geht. Das finde ich total schön, weil viele ja irgendwie in so wilden Kulissenbau gehen und irgendwie fancy Welten schaffen, aber es hat so gar keinen Bezug zu ihnen. Das ist nämlich auch so Copy und Paste. Wir haben irgendwo gesehen, dass Tischkicker jetzt innen sind, deshalb haben wir Tischkicker und ein großes Bällebad und eine rote Wand. Und das hat so wenig mit denen selbst zu tun und Räume können halt wirklich identitätsstiftend sein oder ne, Verhältnisse schaffen, Verhalten, so was für räumliches Umfeld habe ich, warum will ich wo, wie agieren. Das war auf jeden Fall prägend. Und ich glaube, auf so einer kulturellen Ebene, vielleicht auch für uns selber, schon der unterschiedliche Umgang mit Arbeit. Ich selber konnte mit diesem Work-Life-Balance-Begriff nie was anfangen, weil das ja irgendwie implizieren würde, dass Arbeit nicht zum Leben gehört. Und einen gesünderen vielleicht Gleichgewicht zu finden zwischen dieser professionellen Arbeit, weil wir machen ja auch noch viele andere Arbeit und oder bezahlten Arbeit und eben anderen Lebensteilen, so, weil ich glaube, dass das sehr wertvoll ist, gerade bei uns in Zukunft noch mehr, wo es immer mehr um Menschlichkeit geht, dass wir eben auch die anderen Lebensaspekte irgendwie gut integrieren und in Ausgleich bringen.
Work-Life-Balance oder was heißt Balance? Ist es ja eher die Frage, muss man es trennen oder nicht? Ja. Und da gibt es also aus meiner Sicht auch sowieso keine Lösung für alle. Aber als Familienvater hilft es mir natürlich schon, das auch zu trennen. Und nicht, wenn ich die Kinder habe, dann noch nebenbei die E-Mails zu machen. Man driftet schon mal ab in LinkedIn und Co. Dann kann man sich aber selbst noch versuchen zu erklären, dass das ja dann keine Arbeit ist. Also ich denke schon, manchmal ist es gut, das auch zu trennen. Aber wiederum, wenn man eine Arbeit hat, die man gerne macht, dann ist es ja auch okay, wenn man sich damit gedanklich noch weiter beschäftigt. Ich glaube, davon hängt viel ab, welchen Stellenwert die Arbeit selbst für einen hat, der man nachgeht.
Ja, genau. Und dann gibt es halt, bleibt es halt trotzdem auch die Aufgabe, den verschiedenen Bedürfnissen, die dem irgendwie deinem Leben dann gerade entsprechen, auch gerecht zu werden. Und das ist der Teil dieser Arbeit, der man sich da irgendwie verschrieben hat, die ja hoffentlich irgendein Ziel verfolgt. Das ist aber eben auch eine Familie und das ist auch der eigenen Gesundheit und vielleicht auch den eigenen anderen Interessen, die man hat oder dem irgendwie der Balance total. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht das Pauschalrezept gibt, sondern dass es halt auch da wieder hilft, zu hören, guck mal, der macht das irgendwie so und hier, da sagt er, weiß ich nicht, zu dem einen Meeting nehme ich sogar mal meine Kinder mit, weil das sich irgendwie für alle gut anfühlt und organisch ist und an anderen Stellen mache ich es eben ganz bewusst nicht und trenne es ganz knallhart so und manche müssen das bei allen Dingen dann so machen, andere sind da vielleicht fluider und haben das in der einen Situation so gelöst, in der anderen anders. Seinen Weg finden. Und ich glaube, aber was vielleicht eine Sache, das ist, glaube ich, entscheidend, überhaupt diesen Reflexionsraum, den wir beide gerade hier jetzt im Gespräch machen, den auch mit sich selbst oder halt mit genau einem guten Gegenüber immer mal wieder irgendwo einbauen, weil sonst wird man es halt nicht machen. Also ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass wir irgendwie in so einen Rat kommen und eben nicht mehr selbst in Verantwortung sind und quasi nicht mehr im Driver's Seat sitzen, wie man sagen würde. Und nicht, weil wir alles steuern können, sondern finde schon wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir eben nicht auf alles Einfluss haben. Aber wir können eben schon sehr viel und insbesondere unsere eigene Reaktion und Umgang mit Dingen, die können wir sehr, sehr stark beeinflussen. Mhm. Und dafür brauchen wir aber Reflexionsraum, um überhaupt der Moment zwischen, zwischen Impuls und Aktion irgendwie da, zwischen diesem Moment der Achtsamkeit zu überlegen, okay, wie möchte ich jetzt hier eigentlich agieren?
Bin ich auch ganz bei dir. Es startet im Inneren und dann guckt man, was ist nach außen möglich. Also erst reflektieren und dann verändern. Was wollt ihr mit eurer Company verändern?
Schon noch besser auch wirklich diese Balance hinkriegen, weil wir sehr, sehr stark uns mit Themen identifizieren. Das möchte ich nicht verändern. Das möchte ich genauso. Wir haben uns übrigens schon zweimal wirklich sogar richtig hart gegen Wachstumspfade entschieden. Also wir hatten Angebote von Konzernen mit Verträgen, wo wir hätten auch direkt Menschen einstellen können. Und wir uns in die Augen geguckt haben, Beke und ich, und gesagt haben, wir wollen genau so arbeiten, wie wir gerade arbeiten, nämlich dass eigentlich die Menschen mit uns arbeiten wollen. Wir sind da vielleicht manchmal auch eher die freien, kreativen Wilden so. Und auch selbst wir so viel Impact haben und nicht dazu werden, dass wir halt Geschäftsführende von irgendwie einer größeren Agentur werden. Also wäre immer noch alles klein. Aber
das wäre die Frage, in welcher Rolle möchte man sein, ne?
Genau.
Wie im Theater.
Genau. So, und ich möchte diesen Impact weiter haben. Ich möchte noch ein bisschen mehr Ausgleich da einbauen. Ich möchte gerne was ich am Einstieg gesagt habe, noch mehr Unternehmen das zugänglich machen, diese Vernetzung und Ideen, weil das mittlerweile so gewachsen ist an einem Potpourri, was wir an Erfahrungen sammeln durften und an Netzwerk haben, dass ich weiß, dass in auch kürzester Zeit Leute davon profitieren können. Und das ist aber oft so ein bisschen ungewohnt. Ich möchte das gerne, dieses Angebot noch weiter ausbauen. Die Kunden, die uns kennen, wir haben relativ wenig Kunden und die haben wir sehr, sehr lange, weil die unterschiedlichsten Dinge mit uns machen und es da auch immer auf einmal aus einem ganz anderen Geschäftsbereich sagt dann irgendeiner, ey, sprech doch mal mit Rönke darüber oder ne, frag doch mal Beke so. Und das möchte ich gerne etablieren, dass wir das mit noch mehr auch Neukunden tun. Und zwar, weil ich glaube, dass beide davon profitieren, weil ich so viel Freude daran habe, hinter neue Kulissen zu gucken. Und weil ich glaube, also dass die davon einen Mehrwert haben.
Was mich mal interessieren würde, wie ihr eure Leistung abrechnet, ist jetzt eine ganz einfache Frage. Aber ich stelle es mir schwer vor. Also man kann natürlich verschiedene Modelle fahren. Man kann so typisch Beratung in Tagessätzen arbeiten. Man kann vielleicht in Richtung Produkt denken und oder in Richtung Projekt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, die Beratung ausprobieren. Also der Raphael Brinker zum Beispiel, der erzählte hier mal im Podcast, dass sie so eine Art Gewinnbeteiligung haben. Also sie setzen sich dann ein Ziel für ein Projekt. Das kann ich mir jetzt bei euch schwer vorstellen, wenn es gerade um Ideen und Kreativphasen geht. Also wie arbeitet ihr mit Kunden zusammen?
Wir berechnen tatsächlich oft, also aus genau den von dir gerade genannten Gründen, den Kuchen in am Anfang einen wirklich, das Appetitstück, das klingt jetzt so nach Marketing. Ich würde sagen, das ist also jetzt unternehmerisch würde unser Steuerberater würde sagen, ey, macht das doch anders, weil ihr habt doch mittlerweile so gute Konzepte entwickelt, verkauft die einfach und fertig. Da du aber jetzt weißt, wie wir arbeiten wollen und was mir auch Freude macht und wo ich irgendwie meinen größten Impact sehe, bieten wir ganz oft so Auftakt- und Ideenskizzen an. Also sprich, klassisch wäre, dass wir irgendwie sagen, wir machen einen Workshop mit einem Kunden und danach kommt von uns noch, also eben nicht eine klassische Workshop-Dokumentation, sondern hey, wir haben jetzt euch besser verstanden und mit euch schon in dem Workshop erarbeitet, dass wir in erste Lösungsrichtungen oder vielleicht auch erstmal besseres Problemverständnis kamen. Mhm. Und dazu kommt uns jetzt das und das und das und das und das und das. Und das kauft ihr, also diese beiden Phasen kauft ihr als ein Paket ein zu einem Paketpreis. Das wäre typisch. Und das variiert dann noch ein bisschen, wie viel wir uns vorher schon einarbeiten, wie, ne, wie konzipieren wir und so weiter, wie viel geben wir danach dem ganzen Zeit. Und sonst ist es aber schon auch tatsächlich klassisch, weil einfach auch also unser Gegenüber halt auch viel so tickt, dass wir wirklich Tagessätze abrechnen. Ne?
Mhm. Ja, und ein großes Projekt, von dem ja auch viel zu lesen ist, ist Zukunft Nahverkehr. Das scheint ja auch eins der größten zu sein, ne, mit dem ihr euch beschäftigt.
Ja, vor allem ich auch. Und dann bin ich vielleicht auch der, der noch ein bisschen mehr nach draußen trommelt. Ist eigentlich schade, dass man manchmal gar nicht so sehr sieht. Ich versuche das immer auch mal ein bisschen natürlich in meiner Kommunikation mit aufzunehmen. Aber es gibt so einige spannende Projekte, die die BKE auch macht, zum Beispiel mit dem Universum in Bremen, so ein Science Center. Mhm. Aber meine größtes Projekt ist die Zukunft Nahverkehr. BKE wirkt da auch ganz entscheidend gestalterisch mit. Wir sind jetzt gerade auf dieser Messe hier in Berlin, da hat gerade noch mal einer der DB gesagt, uns vorgestellt als, ja hier, das sind doch Mama und Papa der ZNV, das ist irgendwie schön, da kriege ich tatsächlich so ein bisschen leicht Röte im Gesicht und ein bisschen Gänsehaut, weil das eine sehr intensive und tolle Zeit schon war und ich auch fest daran glaube, dass da noch richtig viel Bewegungsspielraum, also Potenzial drinsteckt. Was ist es, was wir machen? Wir haben seit ein paar Jahren einen Rahmenvertrag mit der DB Regio, quasi die Branchenkommunikation zu machen. Also seit Marktöffnung setzt die DB Regio sich dafür ein, generell der Branche irgendwie eine Bühne zu schaffen und Raum für Auseinandersetzung. Und da haben wir verschiedene Projekte, auch echt cool, unerwartet, glaube ich, für eine DB gemacht. Also haben kommunikativ den Ideenzug begleitet, haben einen Branchenkongress veranstaltet. Und dann ist daraus gewachsen die Initiative Zukunft Nahverkehr. Und die verfolgt einfach das Ziel, dass wenn der Kanzler nächstes Mal mit zum Mobilitätsgipfel einlädt, wie er es letztes Jahr gemacht hat, dann nicht nur 5 Automarken sitzen, sondern dieser aufgrund des Föderalismus vielleicht eher zersplitterte Markt des ÖPNVs oder überhaupt der öffentlichen Mobilität auch vertreten ist und dass deutlich wird, was Mobilität eigentlich bedeutet, weil alle reden von Zukunft der Mobilität, von Verkehrswende, aber keiner fängt an, darüber zu sprechen, was daran eigentlich wichtig ist. Und es ist so entscheidend für gesellschaftliche Teilhabe und wirklich für alle gesellschaftlichen Lebensbereichen, weil ich habe sonst keinen Zugang zu Gesundheit, zu Bildung. Auch Handel ist dann natürlich von abhängig. Also Wertschöpfung hat ganz, ganz viel mit Mobilität zu tun. Stadtentwicklung, Projektplanung, die Verbindung zwischen Stadt, Land, Generationskonflikte, gesellschaftliche Zusammenhänge. Mega, was das alles bedeutet. Und dann natürlich auch, wie wir Mobilität organisieren, entsprechende Einflussfaktoren auf all diese Bereiche hat. Und das wollen wir thematisieren, also wollen es breit diskutieren und irgendwie den Diskurs dafür anregen, dass da Veränderung entsteht und am Ende politische Wille in Richtung, hey, wir fördern öffentliche Mobilität, weil die tut uns allen gut.
Und es gibt auch einen Dokumentarfilm, den der Christian Gründling gedreht hat, ja, Human Right, der wird ja gerade aufgeführt.
Genau, Christian Gründling kennt man vielleicht hier in gerade der New Work Bubble, weil der die Stille Revolution gedreht hat, toller Film über neue Arbeitsformen, und den haben wir beauftragt mit der Initiative Zukunft Nahverkehr, in quasi eine Filmförderung ausgesprochen, mit der er durch Deutschland gezogen ist und einfach gefragt hat, warum und wohin Menschen unterwegs sind. Also wie sind sie, warum unterwegs? Und zeigt halt damit, dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist, und begegnet halt einem 92-Jährigen, der von seinem Auto abhängig ist, eine Familienmutter, die irgendwie noch ihre Eltern pflegt und dann niemals hinkommen würde mit dem öffentlichen Verkehr, über jemanden, der nur Zug fährt, über eine Familie, die nur mit dem Lastenfahrrad unterwegs ist. Also all diese ganz unterschiedlichen Alltagsrealitäten von Menschen und ihrer Mobilität. Und entstanden ist halt wirklich eine total emotionale Reise in diese Geschichten, die danach eine komplett andere Gesprächsgrundlage schafft, wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir Mobilität gestalten, weil wir dann erstmal einen gemeinsamen Konsens haben, warum das wichtig ist und um was es da eigentlich geht. So.
In Folge 208 war er hier auch schon mal im Podcast, der gute Christian, der hat ja auch echt schon viele, viele Sachen gemacht. Aber ja, ich finde das auch so wichtig, Gesprächsgrundlagen zu schaffen. Das können Filme sein, das sind Bilder, Ausstellungen, Kunst. Es kann auch ein LinkedIn-Post sein. Also Kommunikation ist extrem wichtig und muss auch wahrscheinlich so angespitzt sein, dass sie irgendwas provoziert, oder? Damit man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen erstmal stößt und stört, damit eine Diskussion angeregt wird.
Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall braucht sie irgendwie Perspektivwechsel, weil sonst könnte ich in meinem eigenen Resonanzraum, also mein eigener Kopf macht zwar auch schon viele Perspektivwechsel, aber sie bleiben ja trotzdem in dieser von mir geprägten Blick auf die Dinge. Und das finde ich auch, es zu schaffen, dass wir über etwas anders nachdenken und dann auch anders sprechen können und dadurch irgendwas Neues lernen. Ne? Also irgendwie, okay, was, das ist ja auch, was ich irgendwie aus einem guten Gespräch mitnehmen möchte, so, ne? Was weiß ich jetzt neu? Wie, ob nun über mich, über ein Thema, über den anderen, aber was habe ich erfahren und was nehme ich davon mit? Gerade in diesem Overload an Content und Infos, die wir alle so bekommen, ne? Irgendwie immer mal wieder auch zu gucken, okay, was ist jetzt der Takeaway? Was ist das, was ich mitnehmen möchte?
Wie schaffst du es denn, diesen Overload zu bewältigen? Wie filterst du?
Damit setzt du ja voraus, dass ich das schaffe.
Ich setze voraus, dass du es probierst. So wie ich auch.
Warum sage ich das? Weil ich weiß, dass ich darin auf jeden Fall besser werden möchte. Und ich weiß, dass für mich funktioniert, immer bewusst auch mal ins Gegenteil zu gehen, also wirklich so ganz offline. Das ist aber mir eigentlich das finde ich, hat nicht so ein schönes harmonisches Gleichgewicht, ne? Sondern es ist so ein bisschen entweder Tür auf oder Tür zu. Und ich glaube, es darf ein bisschen organischer, vielleicht wie so eine Saloon-Western-Tür sein, ne? Die immer mal so aufschwingt und auch wieder zuschwingt.
Das ist auch
und
schön.
Darf vielleicht auch sehr doll aufschwingen, und die darf auch mal eine Weile irgendwie ruhiger stehen, vielleicht in der nicht so Rush Hour. Aber genau, wie schaffe ich das? Ehrlich gesagt, weil ich bin da gerade selber noch total dankbar für Tipps, weil ja, natürlich habe ich auch irgendwie so meine Workarounds, ich bin da noch weiter in der Beobachtung, wie ich das im Alltag auf jeden Fall besser schaffe, weil ich auch da sagt Raphael Gegen, der ja nun schon ein paar Mal und auch in deiner Jubiläumsfolge war, der sagt ja irgendwie gerne, dass er diesen Bauernhof braucht, und das kann ich total gut nachvollziehen, ne, dass dieser Mann, der irgendwie 200 Tage im Jahr durch die Welt reist, halt diesen Ort braucht, wo er irgendwie Scheiße schippt und früh aufstehen muss und Tiere füttert, und vor allem auch in einem sozialen Gefüge ist, was ihn vielleicht anders erdet. Das kenne ich für mich auf jeden Fall auch. Also ich brauche auch sowohl diese Reflexion mit Beke oder auch anderen Menschen.
Was ist dein Bauernhof?
Ja, den suche ich gerade. Also ich hab quasi so temporäre Bauernhöfe. Ne? Das ist im Winter Portugal. Das ist bei Freunden im Wendland. Das ist bei Freunden, die in der Nähe von St. Peter sind. Und das ist unbedingt einen Pferdehof kurz vor Hamburg, wo ich manchmal auf ein Islandpferd springe. Aber ich überlege schon gerade, ob es einen Ort geben wird, der für mich das auch dauert, also ne, der mehr noch mein eigener ist und der quasi der dann immer da ist. Jetzt ist es quasi so ein Potpourri, aus dem ich auswähle. Schauen wir mal. Vielleicht lade ich dich bald mal auf meinen Bauernhof ein.
Und mir hilft es ja auch immer, auf der einen Seite Leuten zu folgen, von denen interessante Impulse kommen. Also zum Beispiel auch Rafael, also wenn man in seiner WhatsApp-Gruppe ist, hat man zumindest auch genug zu lesen. Allein das zu bewerkstelligen ist schon so eine Sache. Und dann aber auf der anderen Seite auch bewusst ins Gespräch zu gehen mit anderen Menschen, mit anderen Perspektiven, vielleicht sogar konträren Perspektiven. Gestern zum Beispiel beim Fußball entstand aus dem Nichts eine Diskussion über das Gendern. Also der eine störte sich da dran und hat sich aufgeregt. Dann habe ich, für mich gibt's da ja keine Diskussion. Für mich ist es einfach ganz klar, es wird halt gemacht. Wobei, also ich achte im Podcast schon drauf, dass ich es irgendwie tue. Es klappt dann auch nicht immer, weil es ja auch irgendwie ein Lernprozess ist. Da gab es gestern diese Diskussion und dann hat es mich richtig herausgefordert, habe ich gemerkt, da nochmal zu erklären, warum und wieso. Und das finde ich halt auch wichtig irgendwie. Man kann sich natürlich auch die Bubble zurechtfiltern, ne? Und ist dann nur in der Bestätigung der Perspektive. Und für eine Entwicklung brauchen wir auch immer wieder die Reibung mit anderen, jetzt auch die ganze politische Situation, ne? Auch mal mit Menschen zu sprechen, die AfD wählen, finde ich auch mal wichtig, ne? Man kann natürlich die Keule schwingen und sagen, alle blöd, alle braun, alle Nazis, aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Und ich glaube, dass wir dadurch eigentlich noch besser werden können, wenn wir uns nicht nur, aber auch damit mal beschäftigen.
Mega. Und finde ich halt, und das finde ich auch eine Herausforderung, aber weil wir ja nicht unwissend sind, aber zu versuchen, immer mal wieder so eine Haltung der Unwissenheit irgendwie anzubringen, ne? Also zu sagen, okay, ich nehme mir nicht schon voraus, was ich glaube, was die Antwort ist oder dass ich es eigentlich besser weiß und stelle nur so eine Pseudo-Frage, sondern wirklich in einer Offenheit an ein Gespräch zu gehen. Ich kann danach ja immer noch das entscheiden, wie ich das jetzt für mich werten möchte, aber erstmal mich überraschen zu lassen, was da jetzt eigentlich wirklich eine Antwort ist. So. Und vielleicht auch zu verstehen, dass es nicht immer darum geht, Reiz und Impuls, so Reaktion, ich muss nicht sofort darauf reagieren und ich muss das auch nicht irgendwie sofort vielleicht dann ausgleichen. Ich glaube, das kennen auch viele. Es ist für mich, wenn du das so beschreibst von deiner Erfahrung da gestern, dann kommt ja auch hoch, dass man irgendwie möchte, das jetzt sofort irgendwie zu lösen. Und da glaube ich, darf auch Teil sein, dass wir irgendwie alle ein bisschen noch mutiger darin werden, zu sagen so, ey, mich verunsichert das hier auch gerade. Weil ich glaube übrigens, dass das unser vielleicht sogar größter gerade gesellschaftlicher Verbindungspunkt ist, dass wir alle eigentlich ein bisschen verunsichert sind, was da so kommt. Mhm. Und das führt halt zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Aber wie spannend wäre es, wenn wir uns erstmal darauf einigen könnten, dass keiner von uns irgendwie den perfekten Weg weiß, wie wir alles lösen. Ja. Und wir alle ein bisschen verunsichert sind. Und das, finde ich, wird viel zu wenig oder nahezu gar nicht adressiert oder thematisiert. Und das nehme ich mir gerade ein bisschen mehr vor, irgendwie das auch zu teilen und das Gespräch dahin auch anzubieten, zu sagen, so ja.
So war es genau, gestern auch. Also der Kollege meinte dann, das geht gar nicht und man darf nichts mehr sagen, ich muss jetzt das. Und ich habe es dann versucht, irgendwie von der Ebene runterzuholen, habe gesagt, also ich mache es halt, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube nicht, dass es dir einer vorschreibt. Sprich doch einfach, wie du glaubst, dass es gut ist. Und ich weiß in seinem Fall auch, dass er niemanden diskriminieren möchte. Ihm ging es eher darum, dass er das Gefühl hat, andere sagen ihm, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist, was viele Menschen stört. Und wenn wir mehr dahin kommen, dass wir versuchen zu verstehen, warum der andere so tickt, wie er tickt. Und wir alle haben ja unsere Gründe, warum und Glaubenssätze und Erfahrungen gemacht. Und das braucht halt auch Zeit, ne? Für eine Veränderung der Perspektive überhaupt mal. Das dauert ja, also zum Beispiel, ich bin ja hier in der DDR noch groß geworden in den 80ern, neue Bundesländer dann. Also wie lange das dauert, bis auch so ein Land zusammenwächst. Und jetzt sehen wir immer wieder noch die Probleme und Herausforderungen. Deswegen, so wie du sagst, wir müssen auch einfach zugeben, dass wir da selbst auf dem Weg sind. Und dann vielleicht geht dann die Schärfe ein bisschen raus.
Ja, und halt wirklich dieser nächste vielleicht Kalenderspruch Bingo, miteinander reden und nicht übereinander reden, ne? Einfach mehr zu gucken, hey, was steckt denn wirklich dahinter? Und also, ja, wie schön hast du es gerade beschrieben, das gestern irgendwie dann für den Moment vielleicht ein bisschen zu entschärfen, weil dann auf einmal auch wieder Entspannung entstehen kann, so, ne?
Ja. Und gleichzeitig finde ich es ja auch gut und wichtig, ne, dass man auch wegkommt von so Oberflächlichkeiten und nur über das Wetter redet oder nur über Banales, ne? Das soll auch seinen Raum haben, Smalltalk brauchen wir auch, aber auch mal so die unterschiedlichen Meinungen ruhig mal nebeneinander zu legen, das finde ich auch total wichtig. Und das aber auch zu lernen, wie wir damit umgehen, auch in Familien, auch in der Corona-Zeit, ne? Das ist echt eine Herausforderung für viele gewesen. Wie geht man jetzt so mit unterschiedlichen Perspektiven um in einer Gesellschaft, in der man immer irgendwie versucht, auf Harmonie rauszukommen, was aber gar nicht immer geht?
Mega, und da, also das ist mir natürlich auch wichtig, ne? Vielleicht muss ich den Satz noch hinzufügen, dass ich meine, sich zu einigen darauf, hey, so zu 100% weiß hier keiner, was irgendwie genau der richtige Weg ist. Und das ist vielleicht auch der Trugschluss, oder ne, das, was so ein bisschen die Enttäuschung ist, nämlich wir waren getäuscht, dass irgendwie man dachte, die da oben müssen es ja wissen, ja. In Unternehmen ja auch gerne, so, ja. Ne, ja gut, aber der muss das ja wissen, wie das alles geht und wie er irgendwie hier das weiterläuft, und das Gleiche irgendwie vielleicht bei PolitikerInnen, so, aber wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass es das nicht gibt und dass wir alle eine gewisse Unsicherheit haben, dass es aber natürlich dann irgendwie Experten gibt und dass wir natürlich auch eine eigene Perspektive und Meinung dazu haben und die dann auch gerne mal kontrovers diskutieren sollten. Ich glaube, dass der Diskurs nur besser wird oder die Diskussion, wenn wir uns da vorher einmal darauf geeinigt haben, nicht um sofort alles abzuschwächen und zu sagen, ja, okay, gut, dann, wenn eh keiner was weiß, legen wir uns halt alle hin und warten, weil weiß ja keiner und lassen es geschehen. Das meine ich natürlich null, ne? Also mir geht es darum, eine bessere Diskursgrundlage zu schaffen, um dann aber wieder in eine Verantwortung zu gehen, auch für die eigene, sowohl ja auch für das eigene Verständnis. Also wenn ich nur für mich selber rausfinden möchte, okay, wie kann ich denn jetzt am besten handeln? Und das wird aber besser dadurch, dass ich ein paar andere Perspektiven auch gehört habe. Vielleicht, weil ich meine damit noch stärker impfe, weil ich noch besser finde, ja, nee, der hat mir das jetzt erklärt und ich bin noch stärker darin bestätigt, dass ich finde, mein Weg ist der bessere. Alright, aber einmal vorher offen dem anderen die Chance gegeben haben, und eigentlich auch nicht nur einmal, verstanden zu haben, wo der herkommt. Ja. Das ist so ein bisschen, ich nicht glaube, dass irgendjemand da draußen, also dann würde ich wahrscheinlich wirklich von einer psychologischen Krankheit sprechen, wirklich ja Bock hat, einen anderen Menschen abzuschießen. So. Also es ist ja, wir sind ja als Menschen so, ne, Rutger Bregmann würde sagen, im Grunde gut.
Witzig, da hatte ich heute Morgen schon ein Video auf bei YouTube, Rutger Bregmann und der Harari im Gespräch, das wollte ich mir heute noch anschauen, aber lass uns nochmal abschließend einmal zum Zukunftsthema kommen. Da gibt's ja gerade viele Bücher, die drüber geschrieben werden, ne? Der Frederik Pferd, da waren wir ja auch beide in Berlin, als er das vorgestellt hat, auch ein schönes Buch, What's Next is Now. Es gibt viele Speaker, Zukunftsforscher. Man könnte fast sagen, Zukunft ist en vogue. Worauf freust du dich in der Zukunft?
Ja, da bin ich natürlich jetzt irgendwie angelegt als jemand, der wirklich so diese Grundneugierde immer in sich noch hat. Deshalb freue ich mich da auf ganz, ganz viel, weil ich glaube, was eins sicher ist, dass wir überrascht werden, dass wir einfach noch sehr, sehr viele Dinge erfahren werden, die komplett anders sind und die auch unser Leben verändern. Und da freue ich mich schon erstmal drauf. Nicht, dass ich da auch nicht zwischendurch mich mal frage, so hui, wo führt das denn hin? So, ich habe das auch auf jeden Fall, bin da auch mal verunsichert, aber erstmal.
Du freust dich, überrascht zu werden, ja?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, überrascht zu werden. Ich freue mich, neue Dinge erfahren zu können, also Sachen, die vielleicht bisher nicht möglich waren, die ich noch nicht so erleben konnte, dass da Dinge kommen werden. Und irgendwie gibt es mir schon auch so, ich weiß, dass immer wieder auch Zeiten oder Signale dagegen sprechen, wenn wir in so einer Zeit gerade leben, die irgendwie vielleicht, ne, aufgrund der Digitalisierung auch unpersönlicher wird oder die in Zeiten von politischem Diskurs auf einmal in eine Richtung abrutscht, die uns, also uns hier zumindest nicht gefällt, das weiß ich, merke ich, dass gleichzeitig viele Dinge, für die ich stehe, sich anfühlen, als wären die so genau richtig gerade, ne? Also kollaborativ, kreativ, gemeinsam an guten Dingen zu arbeiten, das Menschliche in den Vordergrund zu stellen, weil uns Technik viel Alltägliches abnehmen kann. Also so viele Dinge, die mir Freude machen und aus denen ich von Werten überzeugt bin, sind aus meiner Sicht in der Zeit jetzt gerade noch viel, viel wichtiger und eigentlich auch, also ist der fruchtbare Boden oder die Chance dass sie jetzt gerade fruchten können, so rum, die ist halt eigentlich auch genauso da, auch wenn es manchmal genau andersrum wirkt, so, ne? Und deshalb vielleicht auch da immer wieder die Ermutigung, das zu gießen, was man halt ernten möchte, so, ne? Also das zu sehen und zu pflegen, weil es dann auch weiter gedeihen kann, weil das hast du ja eben auch angesprochen, das passiert halt nicht von heute auf morgen, so, ne? Mhm. Wir müssen die Dinge schon irgendwie pflegen und etablieren. Ja.
Letzte Frage.
Ich habe auch noch eine.
Ja, kannst du danach stellen. Ich stelle dir erst meine letzte, dann hast du deine letzte. Zumindest für diesen Podcast. Du bist ja unterwegs und möchtest andere inspirieren, stellst Fragen, vielleicht irritierst du auch mal. Ist ja auch Teil des Jobs, glaube ich, mal, ne, zu gucken, muss es genauso weitergehen, das Theaterstück, oder schreibt man es mal um. Was inspiriert denn dich? Gab es mal ein Buch, das du teilen kannst, oder auch vielleicht was anderes?
Mich inspiriert wirklich auch einmal jede Straßenecke. Also meine ich echt ernst, geht, lauft draußen rum und guckt euch um, was da alles Cooles irgendwo draußen passiert. So. Und sonst ist ganz spannend bei mir, dass ganz oft auch, muss ich mal ehrlich zugeben, viele wissen das auch, die mich gut kennen, dass ich gar nicht so viele Bücher lese, wie Leute vermuten, weil ich manchmal mit Titeln um mich werfe. Ich sag zwar auch nie dazu, dass ich sie gelesen hätte, aber mir reicht halt ganz oft auch überhaupt schon mal diese Perspektive da drauf. Also manchmal, finde ich, hilft's auch schon zu verstehen, welche Bücher da gerade auf irgendwie, also nicht gar nicht unbedingt die Bestsellerliste, das meine ich nicht, sondern mal zu gucken, wo haben Leute gerade was zu geschrieben, und man muss gar nicht immer das ganze Buch gelesen haben, um überhaupt zu denken, ah ja, spannende Stoßrichtung, so wie denke ich eigentlich selber darüber nach, ne? Also wo habe ich diesen Gedanken, der das Buch verfolgt, habe ich den überhaupt schon für mich selber geführt? Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich so tief einsteigen möchte. Aber überhaupt eigentlich auch mal breit, das kann ich vielleicht sogar am schönsten physisch in einem Buchladen, einfach mal da durchgehen und ein paar Titel lesen und auch die Klappentexte lesen und nicht den Druck verspüren, ach scheiße, wann soll ich das eigentlich alles lesen? Ja. Kenne ich auch zu gut. Es gibt so viel guten Input da draußen, sondern vielleicht einfach denken, ah ja, krass, spannend, coole Perspektive, die nehme ich doch einfach schon mal mit. Also jetzt einfach nur, wo ich den Titel und den Untertitel gelesen habe, so. Ja.
Sehr schön, vielen Dank. Hast du auch noch eine Frage?
Ja, aber ich habe, weil wir beide eben über das Gendern gesprochen haben und ich weiß, dass wir da beide für stehen, und wir haben beide ja gar nicht, weil wir so ticken, aber ich glaube ich heute auch, so Name-Dropping gemacht, aber einfach nur, weil diese Menschen so in meinen Kopf kamen, und ich gar nicht Name-Dropping betreiben wollte, aber da haben sich die zwei weißen Dudes hier unterhalten und haben, glaube ich, nur andere Dudes empfohlen, und deshalb wollte ich dich fragen, ob dir ad hoc jemand einfallen würde, der vielleicht zu unserem Thema passt, den Menschen einfach auch sich mal anhören sollten oder verfolgen sollten.
Da gibt's wirklich, wirklich viele. Wo fängt man da an? Zu welchem Thema?
Voll, aber gab es jemanden, weil ich vertraue ja sehr auf Intuition, ja. Gab es jemanden, der dir sofort in den Kopf kam?
Also eine tolle Frau, die ich empfehlen kann, die hier auch schon im Podcast zu Gast war, ist die Vera Schneevogt, die eine der Top-Managerinnen Deutschlands war, Karriere weltweit gemacht hat und dann die Karriere an den Nagel gehängt hat, um ihre Eltern zu pflegen. Und darüber gibt es ganz viele Berichte und eine ARD-Dokumentation, wie sie das jetzt macht. Ich habe sie jetzt auch gesprochen und ihren Mann kennengelernt auf der Zukunft Personal kürzlich in Köln. Sie hat nämlich gerade ein Buch geschrieben und das Buch heißt, glaube ich, Wir können in Zukunft. Ich hoffe, es heißt so oder so ähnlich. Und genau, es geht eigentlich um das, was wir heute auch besprochen haben. Also zu schauen, was ist mir wichtig in meiner Phase auch, in der ich bin. Wie kann ich was beitragen? Wie kann ich andere inspirieren? Das ist ja nicht nur ein Job, den Keynote-Speaker machen oder Speakerinnen machen können, sondern ist ja etwas, was jeder machen darf. Und vor allen Dingen auch durch das, was man tut, kann man ja auch inspirieren, nicht nur durch das, was man sagt. Also die Vera kann ich sehr empfehlen, können wir auch nochmal verlinken.
Mega gut.
Haben wir nochmal eine Frau. Es gibt natürlich noch viele, viele Frauen.
Es gibt auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, bei mir ist das so, ich muss immer irgendwie an Maya Göppel denken, weil ich da einfach, da bin ich Fanboy. Aber ich wäre in unserem Film ja vorgekommen, Antje de Vries, finde ich unfassbar spannend. Die Frau hat seit, weiß ich nicht wie viel, 15 Jahren keinen festen Wohnsitz und reist durch die ganze Welt und ist als Food-Pionierin unterwegs und setzt sich für die Ernährungswende ein. Unfassbar inspirierend, weil das auch so spannend auf andere Felder ist. Und ich freue mich einen Keks, weil wir hier heute Abend bei unserer Zusammenkunft mehrere Netzwerke irgendwie zusammenkommen, die ich mit moderieren darf, wo unter anderem auch Celjana Djurik aus Österreich drauf ist, die so ein Chancengleichheit-Netzwerk hat. Mhm. Und natürlich Katja Diehl ist in der Verkehrswende sehr bekannt und Dodo Vögler als Zukunftsaktivistin.
Katja war auch schon mal hier, aber ist auch schon echt lange her.
Cool.
Und Leonie Müller könnte ich noch empfehlen, die ja im Van lebt und aus dem Van heraus arbeitet und die ja auch schon eine Weltreise mit Anfang 20 alleine gemacht hat. Menschen, Frauen wie Männer, überhaupt alle Geschlechter, die mutig und neugierig sich auf den Weg machen. Das ist immer inspirierend. Und deswegen liebe ich es natürlich auch, Sie in den Podcast einzuladen und darüber zu sprechen. Dank dir auch für all das, was du heute geteilt hast. Ich glaube, da steckt viel drin. Da sind viele Kapitel, die man da sich nochmal näher anschauen kann. Allein das ganze Theaterthema ist natürlich sinnbildlich. Ne? In welchem Stück wollen wir welche Rolle übernehmen? Schreiben wir irgendwann unser eigenes Stück? Wir werden sehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund und viel Erfolg.
Lieben, lieben Dank, Gabriel. War eine große Freude und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal persönlich sehen.
Das machen wir so. Mach's gut. Schöne Grüße nach Berlin.
Ciao, ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Rönke. Alle Links selbstverständlich in den Shownotes. Schaut da mal vorbei und folgt dem Mann. Es lohnt sich. Wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch auf meiner Website mal vorbeischauen, gabrielrath.com. Dort gibt es nochmal alle Infos über mich, was ich so treibe. Unter anderem geht es jetzt auch wieder los mit unserer Social Crowdfunding Initiative, den Eisbademeisters. Am 31. Oktober springen wir um 14 Uhr in die kalte Ostsee und das machen wir nicht nur, weil es echt viel Spaß macht, sondern wir sammeln wieder Spenden. In dieser Saison sammeln wir Spenden für den Verein Rostocker 7 e.V. und mit dem Geld sollen dann Weihnachtsgeschenke gekauft werden für Kinder aus finanziell schwachen Familien. Und leider nimmt das Thema Armut immer mehr zu und darunter leiden am Ende die Kinder. Und da haben wir gesagt, wollen wir gerne unterstützen. Außerdem wird es natürlich auch noch ein anderes Highlight geben. Am 7. November bin ich in Hamburg. Da veranstaltet der Bundesverband New Work ein eintägiges Event in der Zentrale von der New Work SE, also der Mutti von Xing sozusagen, in der Hafen City. Und dort wird es einen Live-Podcast geben vom New Work Chat mit einem Überraschungsgast. Ich packe euch den Link zur Anmeldung für diese tolle Veranstaltung hier in die Shownotes. Schaut unbedingt mal vorbei. Außerdem freue ich mich über Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn, vernetzt euch gerne mit mir und teilt vor allen Dingen auch die Folgen. Bewertet den Podcast mit mindestens 5 Sternen, viel mehr sind allerdings auch nicht möglich und schreibt gerne eine kleine Rezension. Vielen, vielen Dank dafür und wir hören uns dann am Dienstag schon wieder mit der nächsten Folge 267 und wir werden in diesem Jahr auch noch was anderes Tolles machen. Wir werden den 6. Geburtstag dieses Podcasts feiern. Vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört, wo auch immer ihr seid. Lasst mal von euch hören. Wo hört ihr diesen Podcast? Schreibt mir doch einfach mal. Kommentiert auch gerne unter die Posts auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Bis dahin, macht's gut, schönes Wochenende, bleibt gesund und bleibt connected.